Ja, die Frage, die euch bestimmt beschäftigt, was haben wir heute für ein Thema, hat mich logischerweise auch beschäftigt. Ja, und vielleicht, ich hole ein bisschen aus. Wir haben ja vorhin gerade für den Frank Geburtstag, für Franks Geburtstag gesungen. Und interessanterweise in dieser Woche war auch mein Geburtstag der Wiedergeburt vor 15 Jahren, ja.
Halleluja.
Halleluja, ja. Und ja, alle, die mich kennen, ich bin ja so jemand, der gerne, ja, so gerne mal zurückguckt, der auch gerne so, ja, so Dinge sich anschaut, natürlich logischerweise mich selbst zuerst oder vorangestellt. Ja, das hat was auch mit meinem Beruf zu tun, vielleicht auch mit meiner Berufung. Also ich bin jemand gern, der so eine Zustandsfeststellung macht, der ja einfach sich anguckt, ja, wie ist denn der Zustand, oder vielleicht auch anders gesagt, was tut der Herr gerade, logischerweise in mir. Bei euch mag das möglicherweise ähnlich sein, vielleicht tut der Herr sogar in dem gleichen Thema was. Und ich habe halt so zurückgeschaut, 15 Jahre ist ja schon eine ganz schöne Zeit. Also es ist nicht so lange, dass ich mich auch noch gut erinnern kann, wie es ist, wenn man nicht errettet ist. Eins, wenn ich so zurückschaue, das ist für mich besonders ja, markant oder interessant. Wenn ich so hinsichtlich Veränderung in meinem Leben gucke, dann stell ich eigentlich fest, so die Zeit bis zu meiner Errettung, weiß ich gar nicht, hat sich gar nichts verändert. Also zumindest kann ich mich gar nicht maßgeblich, klar sind so die Dinge im Leben, ich habe geheiratet, Kinder bekommen, so diese Sachen. Aber jetzt persönlich in Bezug auf mein Leben, ja, vielleicht muss ich auch dazu sagen, auch die Tatsache, dass ich geheiratet habe und Kinder bekommen habe, hat für mein Leben keine große Veränderung gebracht. Ist schon sehr bedenklich. Im Nachhinein betrachtet. Ja, aber ich war halt immer, ja, sag ich mal, so einfach, keine Ahnung, so jemand, der konstant ist. In Anführungszeichen oder, ja. Gut, Veränderung, ja. Sag ich einfach mal, keine maßgeblichen eigentlich bis zu dem Zeitpunkt der Wiedergeburt, der Errettung. Und dann natürlich ja mit Annahme Jesu Christus. Das war, wie gesagt, am 19. Oktober vor 15 Jahren bei Frank und Katrin im Haus. Ne? Pastor Charles war noch anwesend, meine Frau, der Herr und ich, sonst keiner. Ja, es ist einfach, ich denke mal, ja, wenn ich damals gewusst hätte, was eigentlich so auf mich zukommt, hätte ich Angst bekommen. Aber vielleicht ist es gut, es ist gut, einfach zu wissen, das ist der richtige Schritt, das ist genau das, was dran ist und damit gut. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ja, zu sagen, Veränderung ist genau das, was für uns lebensnotwendig ist. Und wenn wir an dem Punkt sind, wo wir sagen, ich brauche keine Veränderung mehr oder Veränderung hat keinen Platz mehr in meinem Leben, dann ist irgendwas verkehrt. Ich meine, das ist auch ein Blickwinkel oder eine Sichtweise, die ich hernehmen möchte. Gerade im Rückblick auf 15 Jahre errettet, kann ich sagen, jo, da ist in der ersten Zeit sehr viel Veränderung passiert. Ich meine, wenn der Herr im Hause ist, erkennt man ganz schnell, dass man nicht so bleiben kann, wie man ist. Ich weiß nicht, das ist einfach so, der Geist, der in einem ist, der zeigt einem sehr, sehr wohl und sehr schnell Dinge, die gehen müssen. Dinge, von denen man sich selbst verabschieden muss oder die man einfach hinauswerfen muss. Und das war logischerweise auch in meinem Leben der Fall. Es hat sich eine Menge verändert. Und so zurückblickend denke ich, oder habe ich so den Eindruck, dass dann so die Veränderungen so im Laufe der Zeit ja weniger werden, will ich mal sagen, oder nicht mehr so drastisch sind. Gefühlt. Ich weiß nicht, ob euch das ähnlich geht. Vielleicht, man könnte jetzt sagen, vielleicht gibt es nicht mehr so viele Dinge, die sich so drastisch ändern müssen. Aber ich denke, das ist eine gefährliche Betrachtung. Und ich möchte einfach, und da ist eigentlich auch mein Thema entstanden, gucken, was für eine Veränderung hat denn der Herr im Moment oder welches Thema bearbeitet denn der Herr im Moment bei mir? Und ich unterstelle einfach mal, das ist nicht nur ein Thema, was er bei mir bearbeitet, sondern das ist ein Thema, was bestimmt eine ganze Menge mehr von euch ebenso betrifft. Und so aus diesem Blickwinkel bin ich zu dem Thema für heute gekommen. Kein neues Thema. Thema: das erste Gebot. Das erste Gebot, ein ganz einfaches Thema, vielleicht. Ich meine, vielleicht kennt ihr, kann wieder mal was von mir erzählen. Ja, kennt ihr ja das Thema des ersten Gebotes, es geht um die Liebe. Ich lese es erstmal vor, wir gehen erstmal an die Stelle. Das erste oder das wichtigste Gebot, ich denke, nehmen wir mal die Stelle aus Matthäus 22, 36 bis 22, 40. Also Jesus bekommt von einem Pharisäer die Frage gestellt, das geht, wie gesagt, Matthäus 22 bei 36, Vers 36 los. Was ist das wichtigste Gebot von allen? Fragte er ihn. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist ebenso wichtig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten wollen. Ganz klar, ganz einfach, ganz, ganz drastisch. Und der Grund oder das, der Grund dieses Themas, das ist einfach so der Eindruck, dass genau diese, ja, dass es genau um diese Liebe geht, die hier in diesen Versen angesprochen ist und dass der Herr da, ja, denke, gerade im Moment am Wirken ist. Am Wirken bei mir selbst, am Verändern, sage ich einfach mal. Ich denke, das ist etwas, da müsst ihr selbst in euch hineinschauen, da müsst ihr selbst gucken und suchen, was der Herr da tut und ob der Herr da in diesem Thema bei euch am Verändern ist. Und ich sage nochmal, Veränderung ist für uns wichtig und lebensnotwendig. Und Veränderung, die der Herr hat, die müssen wir suchen und die dürfen wir umarmen und nach der dürfen wir uns ausstrecken. Veränderung ist, vielleicht anders ausgedrückt, ganz klarer Beleg, dass Gott wirkt, dass der Geist in uns lebt, dass der Geist lebendig ist. Das sage ich einfach mal so provokant. Und ich sage auch weiter, Veränderung ist auch etwas, was nicht im Geheimen stattfindet oder das ist nicht etwas, was keiner merkt, wenn das in mir passiert, sondern das ist etwas, was Menschen um mich herum erkennen und Menschen sehen. Und ich nehme es als Anspruch für mich. Ich möchte Veränderung, ich möchte ebenfalls ja durch den Herrn verändert werden, weil ich genau weiß, der Herr hat Dinge, die bei mir noch nicht entsprechend da sind oder ausgeprägt sind. Und er hat mit Sicherheit auch Dinge, die fehl am Platze sind in meinem Leben. Das Veränderung in mir, in meinem Herzen, das sind Dinge, die kann nur Gott, diese Veränderung kann nur durch den Heiligen Geist passieren. Und das ist etwas, das muss ich wollen, das darf ich wollen und das will ich, weil ich genau weiß, Das ist das, was eigentlich Jüngerschaft oder Nachfolgeschaft bedeutet. Deswegen gucke ich auch immer auf mich selbst und versuche zu verstehen oder zu begreifen, verändert sich denn was bei mir? Vielleicht merkt man es selbst am allerersten, sage ich mal, bevor es andere merken, möchte ich aber auch nochmal mit einem Fragezeichen versehen. Ja, wie bin ich darauf gekommen? Es geht in diesem ersten Gebot um die Liebe. Und ich bin überzeugt, dass gerade im Moment der Herr dabei ist, in diesem Bereich irgendwas zu restaurieren, irgendwas wiederherzustellen, irgendwas, was vielleicht ein Stück weit in den Hintergrund getreten ist, ein Stück weit verloren wurde. Wir hatten ja, und es gab auch schon mal eine Predigt von mir, da ging es darum, ja, dass wir die erste Liebe verlassen haben. Und es geht logischerweise wieder um dieses große Thema Liebe. Und vielleicht, jo, so aus meinem Leben, kennt ihr bestimmt, wenn ihr verheiratet seid, kriegt ihr vielleicht auch ab und zu mal die Frage von eurem Ehepartner, liebst du mich? Ich weiß nicht, ob das bei euch so ist, bei uns ist das so. Und ich kriege eigentlich auch noch darauf folgend noch eine Ergänzungsfrage, die mich immer beschäftigt oder oft beschäftigt. Woran merke ich das? Ich weiß nicht, ob ihr die Frage kennt. Klar, die Frage, liebst du mich? Das ist eine gute Frage. Aber woran erkenne ich das? Woran merke ich denn das? Ich sage dann meiner Frau manchmal, das spürt man doch. ja, ich kann zugeben, dass ich mich da vielleicht so ein bisschen dadurch laviere. Ich denke, es ist eigentlich ganz deutlich, dass man das merkt, dass man das mitkriegt, dass das erkennbar ist und erkennbar sein muss. Ja, die Frage, die da formuliert war an Jesus Christus, wo Jesus Christus das eigentlich, sagen wir mal, alle Gebote letztendlich auf dieses eine oder auf diese zwei Gebote reduziert, ist eine ganz, ganz klare Frage. Und die Antwort, die da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Das ist das Wichtigste, das erste Gebot. Und das zweite ist genauso wichtig, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also mit diesen beiden ist letztendlich alles umfasst, alles umschlossen. Und ich denke, das sind diese beiden Ebenen, die lassen sich auch gar nicht trennen. Die hängen unmittelbar zusammen. Zum einen die Liebe Gottes oder die Liebe von uns oder wie wir Gott lieben sollen, gegenübergestellt zu der Liebe, die wir für Brüder und Schwestern oder für andere Menschen haben sollen. Das ist etwas, man muss noch ergänzen, es geht nicht nur um die Liebe, die wir für den Herrn haben sollen, sondern es geht auch um die Liebe, die er für uns hat. Und das ist etwas, was sich nicht trennen lässt, was nicht einzeln voneinander betrachtet werden kann. Das zeigt eigentlich aus meiner Sicht auch ganz klar hier diese Formulierung oder diese Verse, die das genau nebeneinander sagen. Und es gibt auch genug Verse, dass wir oder dass die Jünger, die Nachfolger Jesus Christus an der Liebe unter ihnen erkannt werden. Also die Liebe, die wir für Brüder und Schwestern haben, die Liebe, die wir für die Nächsten haben, die resultiert oder die entspringt letztendlich aus der Liebe, die wir in der Beziehung mit und zu Gott haben. Das lässt sich nicht trennen, das ist miteinander verbunden und es ist eigentlich auch ganz, ganz eindeutig und ganz klar, warum das so ist. Ich möchte da nochmal zurückkommen. Bin eigentlich so an zwei Stellen gekommen und ich denke, die sollten wir uns mal anschauen. Und das sind diese zwei Stellen, ja, diese Gespräche zwischen Jesus Christus und Petrus. Es gibt da zwei Begegnungen und wir springen mal in diese eine Begegnung. Das ist praktisch kurz vor diesem Verrat an Jesus Christus, vor der Kreuzigung. Also das ist Johannes 13, 33 bis 13, 38. Da heißt es, er fängt also an, Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich bin nicht mehr lange bei euch, meine Kinder, ihr werdet mich suchen, aber was ich schon den Juden sagte, muss ich auch euch sagen, da wo ich hingehe, könnt ihr nicht mitkommen. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, liebt einander genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Dann die besagte Stelle, auf die ich gerade hingewiesen habe, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Dann kommt in dem Vers 36, Herr, sagte Simon Petrus, wo gehst du hin? Wo ich hingehe, erwiderte Jesus, dahin kannst du jetzt nicht mitkommen. Aber später wirst du mir dorthin nachfolgen. Herr, entgegnete Petrus, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Ich bin auch bereit, für dich zu sterben. Dann sagte Jesus in Vers 38, dein Leben willst du für mich lassen, erwiderte Jesus, ja, ich versichere dir, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Kennt ihr auch die Geschichte, wie es dann weitergeht. Es ist wirklich so, dass Petrus letztlich den Herrn dreimal verleugnet, dass der Hahn kräht und dass er dann wirklich dann in dem Moment diese bitterliche Erkenntnis hat, was er getan hat. Und es jetzt hier einfach sich das anzuschauen, ja, Petrus euphorisch, ne, hat gesagt, er will alles für den Herrn tun, ist auch letztendlich so die Gefahr, ne, diese so eine Selbsteinschätzung, ne, und vielleicht auch eine interessante oder eine eigene Betrachtung, wie groß denn seine Liebe ist gegenüber oder hin zu dem Herrn. Und er hatte sie so empfunden und für ihn war sie genau so, dass er sagte, ja, ich tue alles für dich. Na, ich bin bereit, für dich zu kämpfen, für dich zu sterben. Also letztendlich alles zu tun für ihn. Und das, was daraus letztendlich passiert ist, und kennt auch die Stelle, wo es dann, als er wirklich dann, als ihm das bewusst war und bewusst wurde, nachdem er ihn das dritte Mal verleugnet hatte und der Hahn krähte und an der einen Stelle heißt das dann, Jesus sah ihn an und er weinte bitter, also Petrus weinte bitterlich. Also er hat letztendlich an der Stelle ganz deutlich erkannt, ich denke auch wirklich erkannt, wie es denn um seine Liebe steht. Wenn wir nun gucken und betrachten, es gibt vom Grunde her nur zwei Motivationen, aus denen Menschen Dinge tun. Und alle anderen lassen sich letztlich aus diesen beiden herausziehen oder ableiten. Das ist die Motivation Liebe und das andere ist Motivation Furcht oder Angst. Und selbst Hass ist etwas, was aus dieser Motivation Furcht entsteht oder herauskommt. Also Menschen tun, und ich denke, da kann man alles drauf zurückführen, Dinge aus Liebe oder Dinge aus Furcht oder Angst. Und ich denke, das passt auch so ein Stück weit genau auf dieses Beispiel mit Petrus. Die Reaktionen, dass er Jesus verleumdet hat oder verleugnet hat, sind, denke ich, aus Angst passiert. Es ging ja darum, dass er möglicherweise auch verhaftet wird, wenn er gesteht oder wenn er zugibt, dass er auch zu diesen Jüngern gehört. Er hat es dreimal hintereinander getan. Und es gibt diese beiden Motivationen und es gibt auch ganz klar die biblische Aussage, dass das Gegenteil von Furcht oder Angst Liebe ist. Die Stelle 1. Johannes 4,18 und ich denke, wir lesen noch die 4,19 dazu. Da heißt es in meiner Übersetzung, in der Liebe gibt es keine Furcht. Denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Und dann die Folgestelle möchte ich noch lesen, 1. Johannes 4,19. Wir lieben doch, weil er uns zuerst geliebt hat. Also der Vers 18 ganz klar, in anderer Stellung heißt, Liebe treibt Furcht aus. Also wenn die Liebe groß genug ist, hat die Furcht keinen Raum. Und ich denke, dieses Beispiel mit Petrus hat ihm selbst ganz drastisch gezeigt, wie es denn um seine Liebe bestellt ist. Und ich denke, es ist noch interessant, es gibt eine zweite Stelle, das ist nach der Auferstehung, ebenfalls ein Gespräch zwischen Petrus und Jesus. Kennt ihr auch alle? Johannes 21, 15 bis 17. Als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon ben Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Gewiss, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagt, dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Dann im Vers 16, Jesus wiederholte die Frage, Simon ben Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe, sagte Jesus. Im Vers 17, noch einmal fragte er ihn, Simon ben Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal fragte, ob er ihn lieb habe, und sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Schafe, sagte Jesus. Ich meine, wenn man sich das anguckt, hatten wir auch schon dieses Thema. Ich denke, man versucht zuerst mal zu verstehen, warum fragt er ihn das dreimal hintereinander. Man muss eigentlich noch genauer hinschauen, insbesondere auf den ursprünglichen Begriff, der da unter Liebe steht, auf die Frage, also bei den ersten beiden Fragen, die Jesus dem Petrus stellt, liebst du mich, steht hinter diesem Begriff Liebe oder liebst du mich, diese Agape-Liebe. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ob ihr das kennt, das ist eine Liebe, ich sage einfach mal, das ist die göttliche Liebe, das ist eine Liebe ohne Konditionen, das ist eine Liebe, die wir gar nicht aus uns heraus, aus unserem menschlichen, aus unserem Fleisch heraus bringen können. Das ist eine Liebe, die braucht Gott, die braucht den Heiligen Geist, damit sie aktiv sein kann. Interessanterweise fragt er ihn zweimal, liebst du mich? Und da steht hinter diesem Begriff Liebe die Frage nach der Agape-Liebe. Und ich denke, Petrus hat es nicht wirklich verstanden. Denn seine Antwort, ja, selbstverständlich, oder ich liebe dich, die bezieht sich jedes Mal auf diese Philio-Liebe. Also da steht dieser griechische Begriff Philio hinten dran, das ist diese Freundschaftsliebe, diese Liebe unter Freunden. Und im Grunde war die Frage ganz anders. Petrus hat sie, wie gesagt, jeweils mit dieser Philio-Liebe beantwortet. Die dritte Frage, die Jesus dem Petrus stellt, war in der Frage der Begriff Philio-Liebe, also diese Freundschaftsliebe. Also beim dritten Mal hat er ihn nach dieser Freundschaftsliebe gefragt. Seine Antwort war jeweils vom Ursprungswort auf diese Philio-Liebe, also auf diese Freundesliebe. Ich denke, selbst Petrus war auch an dieser Stelle noch nicht an dem Punkt, überhaupt zu begreifen, um was es da wirklich geht. Zu begreifen, zu verstehen, und das war ja praktisch Inhalt dieser beiden ersten Fragen. Liebst du mich so, wie Gott liebt? Und das ist etwas, das können wir aus uns heraus gar nicht leisten. Das können wir gar nicht hervorbringen. Wenn wir nochmal an dieses erste Gebot schauen, wo wir direkt diese Verknüpfung oder diesen Zusammenhang der Liebe von Gott, zu der Liebe, Brüdern und Schwestern sehen, wo wir direkt verstehen, dass man das nicht trennen kann. Und ich habe ja schon, ja, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, schon oft genug gesagt, oder sagen wir es anders, dieses erste Gebot oder das, was in diesen Versen steht, schreibt oder beschreibt schlichtweg Beziehung. Da geht es um Beziehung zum Herrn und es geht um Beziehung zwischen Brüdern und Schwestern. Diese beiden Dinge sind unmittelbar miteinander gekoppelt, verbunden, die lassen sich nicht trennen. Weil wenn wir verstehen, dass die Liebe, die wir gegenüber Brüdern und Schwestern haben sollen, eine Agape-Liebe, also eine göttliche Liebe, eine Liebe ohne Konditionen, eine Liebe über diese Freundschaftsliebe hinaus sein soll, dann wissen wir auch, dass wir die nicht aus uns heraus bringen können, sondern dass wir das brauchen oder dass wir das von Gott brauchen, dass wir diese Liebe von Gott brauchen, dass wir uns füllen lassen müssen mit dem, was der Herr hat, füllen lassen von seiner Liebe, damit wir überhaupt diese Liebe geben können. Mein Armin hatte letzten Sonntag, da ging es um, ja, da ging es um Salbung und es ging auch um den Fluss dieser Salbung. Also, und es geht, ich sage, auch bei diesem Gebot oder bei diesen Versen geht es auch um Salbung. Da fließt ebenfalls etwas und es muss etwas fließen, weil aus uns heraus kann diese Agape-Liebe nur funktionieren und nur fließen, wenn sie vorher in uns hineinkommt oder ja hineinkommt. Wie kommt sie hinein? Er kennt die Stelle. Römer 5,5. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Also wir haben mit dem Heiligen Geist in uns auch seine Liebe empfangen. Oder sagen wir es anders, Heiliger Geist und Liebe lässt sich ebenfalls nicht auseinanderdividieren und trennen, weil das ist untrennbar miteinander verknüpft. Das wissen wir auch, wenn wir in den Galater 5,22 gucken, dass diese Liebe, diese Agape-Liebe eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Dass sie nur durch und mit dem Geist zusammen überhaupt herauskommen kann oder generiert werden kann durch den Geist. Jetzt gibt es aber in dieser Konstellation, erstes Gebot mit diesen beiden Beziehungsebenen und es geht rein um Beziehung. Es geht um eine Liebesbeziehung zu Gott und eine Liebesbeziehung zu Brüdern und Schwestern. Für mich, wie ich denke, auch noch einen wunderbaren Aspekt. Nämlich den, dass der Herr uns und jedem von uns aufgrund seiner Beziehungen ja wie ein Spiegel vorhält. Du kannst dich selbst wunderbar ausmachen und wunderbar erkennen, indem du dir deine Beziehungen anguckst. Und du kannst auch sehr gut erkennen, welche Dinge gut und weniger gut sind, ja, wenn du dir diese einzelnen Beziehungen auseinandernimmst. Und wenn wir wiederum sagen, die Beziehungen, die wir hier haben, sind direkt abhängig von der Beziehung von und zu Gott, mit Gott, dann ist die Ursache für Dinge in diesen Beziehungen, Brüdern und Schwestern, immer zu suchen in einem Mangel in der Beziehung mit Gott. Beziehungen, Brüdern und Schwestern, ist ein wunderbares Übungsfeld. Das ist, ich habe schon oft genug gesagt, das ist so wie Kindergarten für uns, wo wir ja nicht abfällig gemeint, sondern wo wir wirklich, wenn wir suchen, wenn wir Ausschau halten nach dem, was Gott mag, was Gott möchte, was Gott sieht, dann zeigt uns Gott über unsere eigenen Beziehungen wirklich wie ein Spiegel. Hält uns Gott einen Spiegel vor und lässt uns schauen, ja, wie wir selbst sind. Und ich finde, das ist genial, das ist wunderbar. Und wenn wir da ehrlich zu uns selbst sind und wirklich in den Beziehungen suchen, welche Dinge gut und welche Dinge weniger gut sind, dann sehen wir auch direkt, sage ich mal, eigentlich, woran es noch hakt oder woran da noch Veränderung notwendig ist. Aber wenn wir zurückgehen und ich sage mal das erste Gebot und wenn wir wiederum auf die Ursprungsbegriffe hingehen, die du sollst deinen Gott, deinen Herrn lieben, mit ganzem Verstand, mit ganzem Herzen, mit allem. Alle Begrifflichkeiten der Liebe sind hier, kommen aus dem Begriff der Agape-Liebe. Und vom Grunde kann ich sagen, das kann ich aus mir heraus gar nicht bringen. Ich kann es nur mit und durch Gott, diese Liebe zu Gott, diese Agape-Liebe und auch die Liebe zu Brüdern und Schwestern, die auch von dem Ursprungsbegriff Agape-Liebe kommt, die kann ich nur bringen, indem ich sie vorher von Gott empfangen habe. Und das ist wie so ein, ja, ich kann nichts geben, was ich nicht vorher empfangen habe. Es sei denn, es ist etwas, was aus mir herauskommt. Wenn es von Gott kommt, muss ich es vorher empfangen haben. Und ich denke, wenn wir wirklich schauen, dann kommen wir eigentlich genau dahin, dass wir begreifen müssen. Und ich kann immer sagen, wenn wir wieder auf so diese persönliche Beziehung zurückkommen, was befähigt uns denn, unseren Ehepartner zu lieben? Oder was bringt uns dahin, ihn so zu lieben, wie das Gott vorsieht? Ich weiß noch, mir klingelt es noch so in den Ohren. Wir hatten auch mal so eine Philosophie, die hieß, ja, wir entscheiden uns dafür zu lieben. Gute Sache. Nicht mehr als ein Anfang. Du kannst dich immer wieder dafür entscheiden. Und ich sage dir, diese Agape-Liebe, die wird aus dir nicht herauskommen. Allein durch eine Entscheidung. Weil es braucht Gott. Es braucht Gott, um Gott zu lieben. Und es braucht Gott, um Brüder und Schwestern zu lieben. So zu lieben oder mit der Liebe, die mit dieser Agape, mit dieser Gottesliebe ist. Und genau nur diese Liebe, das ist die, um die es hier eigentlich geht. Die andere, und es gibt, man kann das noch ausdehnen, es gibt im Natürlichen betrachtet noch eine Reihe von anderen Lieben. Es gibt, der Pastor Charles hat ja da immer so, es gibt diese alte Schuh- oder alte Pantoffelliebe, gell? Also an die man sich so gewöhnt hat, ne? Vielleicht ist das in der ein oder anderen Ehe mal so, wenn man, keine Ahnung, 50 Jahre zusammen war, dann ist man so aneinander gewöhnt, dass es vielleicht dahin gehen kann. Es gibt auch noch diese sexuelle oder erotische Liebe, da wollen wir gar nicht hingehen. Das ist hier heute kein Thema. Aber die Liebe, um die es geht, das ist ja die Liebe, die können wir nicht bringen ohne den Herrn. Und das Gute ist eigentlich, das Gute ist, dass Gott von uns nicht etwas verlangt, was er uns nicht vorher oder mit dem er uns nicht vorher ausstattet. Für mich ist eigentlich deutlich geworden in dem Studieren um dieses Thema, dass es direkt eine Verbindung gibt zwischen dem Heiligen Geist und der Liebe. Zum einen ist klar, Liebe ist eine Frucht des Geistes, aber wenn wir lesen, die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, dann sage ich einfach mal, das ist etwas, was zusammengehört und was ohne diese Verbindung oder ohne dieses Zusammenwirken gar nicht möglich ist. Weil Gottes Liebe oder die Agape-Liebe kann nur produziert werden durch Gott, durch den Heiligen Geist in uns. Wir selbst sind nicht an dem Punkt und können diese Liebe nicht aus uns herausbringen. Also wenn diese Liebe vorherrscht, dann ist der Heilige Geist im Spiel. Also es lässt sich überhaupt nicht trennen. Hebräer 10, 16, da geht es um den neuen Bund und die Stelle kennt ihr alle. Der neue Bund, den ich dann mit ihnen schließen will, und das ist ja, der neue Bund ist auf der Grundlage, ja, das Opfer Jesu Christi. Das sind alle, die den Weg Jesu Christi wählen und diesen Bund geschlossen haben. Der wird so aussehen, ich werde ihnen meine Gesetze in Herz und Gewissen schreiben, spricht der Herr. Also es ist einfach wunderbar, dieses Versprechen, dass er, dass er uns mit dem ausstattet, was wir brauchen. Und wenn er da schreibt, seine Gesetze oder seine Gebote, und da geht es genau in erster Linie auch um dieses erste Gebot. Und es geht um die Stelle, erstes Gebot, ja, die Liebe Gottes. Geben kann ich sie nur, wenn ich sie vorher empfangen habe. Und wir wissen, Gott hat uns zuerst geliebt, lange, bevor wir überhaupt jemals daran gedacht haben, bevor wir errettet waren, bevor wir überhaupt auf dieser Welt waren, war seine Liebe als Vorschuss schon da. Und wir sind nur in der Lage, ihn so zu lieben, mit dieser Agape-Liebe zu lieben, wenn wir seine Liebe empfangen, ja, wenn seine Liebe durch uns durchfließt. Und vielleicht so ein Vergleich ins Natürliche, das ist wie so ein Pufferspeicher für ein Heizsystem. Wenn ihr zum Beispiel so eine Solarthermieanlage auf dem Dach habt oder auch ein wassergeführter Kaminofen, dann generiert der ja warmes Wasser. Aber der generiert es nicht gleichmäßig, sondern eben gerade mal wie geheizt wird oder wie auch Sonnenenergie oder Sonneneinstrahlung da ist. Und damit man diese Energie, sagen wir mal, konstant verwerten kann oder auch da Wärmeenergie abzapfen kann, verwendet man einen sogenannten Pufferspeicher. Das heißt, diese Wärme erhitzt in einem gut isolierten Gefäß, in einem Speicher, Warmwasser. Immer wieder, wenn Wärme zukommt, wird dieses Warmwasser erhitzt und kann dann an den Heizkreislauf abgegeben werden. Und ich denke oder stelle mir vor, dass das genauso funktioniert mit der Liebe Gottes. Wir brauchen dieses Speisen dieses Speichers, dieses Empfangen dieser Liebe Gottes, damit wir überhaupt diese Liebe geben können. Armin hat es ja letztes Mal so schön, und das ist nichts anderes mit der Salbung. Und wir haben ja gerade, kommen ja daher, dass wir gesagt haben, das Thema Geist und Liebe lässt sich überhaupt nicht auftrennen. Das lässt sich nicht auseinandernehmen, weil das ist untrennbar miteinander verbunden. Und Armin hat das so schön versucht oder dargestellt mit dem Fluss, um den es geht. Der Fluss der Salbung. Und ein Fluss kann ja nur zustande kommen, indem ja, wir verbunden sind mit einer Quelle oder indem das Thema verbunden ist mit einer Quelle, indem gespeist wird. Wo soll der Fluss herkommen? Oder sagen wir, der Fluss wird sehr schnell versiegen, wenn nicht neu eingespeist wird. Wenn da nicht neu warmes Wasser zugeführt wird. Und genau darum geht es. Die Frage ist natürlich, wie machen wir das? Wie lassen wir uns denn von der Liebe Gottes speisen? Ich weiß nicht, ob jemand ein Universalrezept hat dafür. Also eins habe ich inzwischen rausgefunden. Es geht nicht ohne Suchen. Wenn wir nun ins Wort gucken, kommt immer wieder dieses Suchen. Und ich sage, warum müssen wir immer suchen? Gott ist doch in uns. Ne? Trotzdem steht da immer, wer sucht, der wird finden. Und der Herr verspricht, wer mich sucht, den werde ich mich finden lassen. Also ich denke, ich bin da auch noch nicht am Ende in dieser Blickrichtung. Ich denke, wir kommen um das Suchen gar nicht rum. Also es gibt nicht einfach so, ich stehe mal morgens auf und wer das raus hat, der möchte es bitte mir sagen, wie es funktioniert. Ich stehe mal morgens auf, steck mich einfach an diese Quelle an, lass mich von der Liebe vollfüllen und alles ist wunderbar. Wer dieses Thema so verstanden hat oder so herausgefunden hat, da sind wir gerne daran interessiert, wie das dann genau funktioniert. Aber ich sage einfach, es ist verbunden mit dem Suchen und es heißt auch immer, wenn wir suchen, dass wir aufstehen, dass wir uns auf den Weg machen, dass wir nicht nachlassen, zu sagen, Herr, ich brauche das. Herr, ich kann ohne dich und ohne dieses gefüllt werden, gefüllt sein, kriege ich das überhaupt nicht hin. Ich brauche diese Veränderung, ich brauche dieses Gefülltsein mit deiner Liebe, sonst werde ich es sehr schnell oder merke ich es sehr schnell in dem, wie meine Beziehungen laufen oder in den Dingen, die aus meinen, sage ich mal, horizontalen Beziehungen herauskommen. Da sehe ich das sehr schnell. Das heißt, ich kann euch einfach nur ermuntern und ermutigen, nicht nachlassen. den Herrn zu suchen und sagen, Herr, ich brauche deine Liebe, füll mich damit. Und vor seinen Thron zu gehen oder immer wieder suchend und anklopfend vor seinen Thron zu kommen und zu sagen, Herr, füll mich. Ohne diese Liebe bin ich nicht in der Lage, meine Beziehungen auf dieser horizontalen Ebene so zu führen, wie du das im Plan hast. Und wir wissen alle genau, und wir sehen es letztendlich an Problemen und Schwierigkeiten, die eben aus diesen Beziehungen herausquillen oder sich herausdrücken, dass wir da Bedarf haben. Und das sind genau die Dinge, und ich möchte zum Ende, genau die Dinge, die eigentlich angeführt und aufgeführt sind. Ja, vielleicht noch ein Vers vorher. 1. Johannes 4,20 und 21. Zeigt nochmal ganz klar diese Verbundenheit oder diese Connection dieser beiden Ebenen. In 4,20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, soll auch seine Geschwister lieben. Also zeigt nochmal ganz klar diese Verknüpfung. Und diese, ja, nochmal die Aufforderung, das kennt ihr auch, 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe, spricht für sich selbst und zeigt eigentlich ganz genau auf, welche Dinge ja, da keinen Platz haben sollten. Kein Platz hat, wenn diese Liebe wirklich in uns ist, dass wir eine Maske tragen. Dass wir etwas vorgaukeln, was gar nicht da ist. Liebe und Wahrhaftigkeit, das sind Dinge, die gehören auch direkt und unmittelbar zusammen. Das lässt sich nicht trennen. Die Liebe muss so groß sein, einmal zum einen zu Gott, zum anderen zu Bruder oder Schwester, dass es unmöglich ist oder unmöglich sein muss, dass ich etwas präsentieren möchte, was gar nicht in mir ist. Ich denke da, ja, ich lese nochmal 1. Korinther 13 ab 1. Wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Und wenn ich weissagen könnte und alle Geheimnisse wüsste und jede Erkenntnis besäße und wenn ich alle Glaubenskraft hätte und Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwendete, ja, wenn ich mich selbst aufopferte, um verbrannt zu werden, aber keine Liebe hätte, nützte es mir nichts. Die Liebe hat Geduld, Liebe ist gütig, sie kennt keinen Neid, sie macht sich nicht wichtig, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt und hofft immer. Sie hält allem stand. Die Liebe wird niemals aufhören. Prophetische Eingebungen werden aufhören, Sprachenrede wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es nicht mehr geben. Denn wir erkennen und weissagen nur unvollständig. Wenn aber das Vollständige kommt, wird alles Unvollständige beseitigt werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte und urteilte wie ein Kind. Als ich Mann wurde, tat ich das Kindliche ab. Jetzt sehen wir in einem blank polierten Stück Metall nur rätselhafte Umrisse. Dann aber werden wir alles direkt zu Gesicht bekommen. Jetzt erkenne ich nur Teile des Ganzen, dann werde ich alles erkennen, wie auch ich völlig erkannt worden bin. Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei werden bestehen bleiben, aber die größte unter ihnen ist die Liebe. Ich denke, dieses Kapitel spricht nochmals für sich. Wie gesagt, ich bin zu diesem kein neues Thema gekommen, weil ich einfach denke, das ist ein Thema, das der Herr seit geraumer Zeit bei mir und mit Sicherheit auch bei einigen von euch bearbeitet. Und ich denke, es ist gut, in sich hineinzuschauen und zu gucken. Ja, und diese Gespräche zwischen Jesus und Petrus haben ja eigentlich wirklich, oder diese beiden Begebenheiten deutlich gemacht oder haben dem Petrus deutlich aufgezeigt, wo er steht, wie es mit der Liebe aussieht und was er denn braucht. Ich denke, das war für Petrus ja heilsam. Und manchmal Manchmal ist es wirklich wichtig, ja, dass wir die Dinge erkennen, dass wir verstehen und begreifen, was uns in dem ein oder anderen Thema im Weg steht. Und ich denke, sich Beziehungen anzuschauen, sich die Beziehungen anzugucken, die wir mit Brüdern und Schwestern haben, die wir untereinander haben, da können wir immer was herausnehmen, was herausziehen. Und immer, da liegt immer ein Mehrwert drin, den der Herr hat. Ich denke, mir fällt da ein Spruch ein, vielleicht passt er gut dazu. Habe ich auf der Webseite von der Kirche von Pastor Charles gesehen. Ja, das heißt ja schon, die Wahrheit wird uns frei machen. Keine Frage. Aber die Wahrheit kann uns erst dann frei machen, wenn wir die Lüge erkannt haben, die uns in Gefangenschaft hält. Die Wahrheit kann uns erst dann frei machen, wenn wir die Lüge erkannt haben, die uns in Gefangenschaft hält. Das ist für mich nochmal so ein Hinweis. Der Herr hat immer Anzeichen und immer einen Spiegel für uns parat, um uns Dinge vorzuhalten. Und wirklich, das ist sein Veränderungswerk. Wir sehen das wunderbar genauer an den beiden Geschichten, die ich da hatte zwischen dem Herrn Jesus und Petrus. Und ich denke, die beiden Geschichten, die haben wirklich dazu beigetragen, dass der Spiegel, ja, dass der Petrus erkannt hat, wo er steht, wo er ist, wie es denn mit seiner Liebe steht. Und ich denke, lasst uns das nicht leichtfertig verwerfen, sondern das annehmen, was der Herr da für uns hat. Lasst uns da drin gucken und aktiv werden. Aktiv werden, indem wir wirklich nicht nachlassen, uns diesem Veränderungswerk, das er für uns hat, für jeden von uns hat, das zu umarmen und uns verwandeln lassen, indem wir diese Liebe in uns aufnehmen, durch uns hindurchfließen lassen. Liebe ist immer verknüpft mit dem Heiligen Geist, diese Liebe, diese göttliche Liebe, weil ohne den Geist ist es gar nicht machbar, gar nicht möglich. Und ich denke, das ein oder andere, dass diese Connection, dieses Wert, dass wir danach trachten und danach Ausschau halten.